So, ein weiterer Podcast hier, die Schachglatzen. Herzlich willkommen, Christoph, direkt nach dem Grenke Schachfestival. Bevor wir beginnen, wie üblich, hinterlasst uns gerne Kommentare, was ihr euch so als Thema wünscht. Wobei, wir haben es jetzt schon für die nächsten Male schon überlegt, was wir machen. Christoph, hast du das Turnier verfolgt? Du warst ja nicht in Karlsruhe, aber hast
Genau,
du das denn so ein
also
bisschen verfolgt?
ich muss sagen, ich war auch ganz froh, dass ich mir da nicht irgendwie vorher was geplant hatte, weil mich hat also unmittelbar vor Ostern so eine starke Erkältung erwischt. Also da hätte ich da auch irgendwie nichts Vernünftiges auf die Reihe gekriegt. Ich habe es aber deswegen auch ein bisschen verfolgt von hier aus, weil ich konnte eh nicht viel machen, ne? Also insofern habe ich ein bisschen zugeguckt. Deine Partie natürlich auch geguckt, viel Magnus geguckt vorne, weil da war ja relativ früh. Ich habe, glaube ich, irgendwann, als der 5 aus 5 hatte, gesagt, so, jetzt ist 9 aus 9 Alarm hier, ne? Weil der macht mit denen ja sowieso, was er will. Und das war natürlich auch spannend zu gucken, ob er die 9 aus 9 schafft, was dann ja geklappt hat. Ja, und wie war dein Eindruck so vom Gesamtturnier her? Also ich war da schon mal vor ein paar Jahren, als das auch schon ziemlich gigantisch war, aber da gab es auch kein Freestyle natürlich, sondern einfach nur die ganzen großen Open-Turniere. Und das ist ja, glaube ich, noch größer geworden jetzt mittlerweile, ne?
Ja, ist ja schon die ganzen Jahre schon immer sehr groß gewesen, immer so knapp 2000 Teilnehmer, letztes Jahr über 2000 Teilnehmer, auch davor schon über 2000 Teilnehmer. Jetzt die 3000 da geknackt, natürlich auch durch den riesen Preisfonds und die
Ja.
insgesamt 6 Turniere. Ich bin überrascht, dass du erst einmal da warst, oder ich weiß nicht, wie oft du da warst, aber ich bin ja jetzt schon eigentlich Dauergast. Dadurch natürlich, dass ich da jahrelang auch gearbeitet habe als Pressechef,
Ja.
und jetzt die letzten 2 Ausgaben nach der Corona-Zeit als Gast, beziehungsweise jetzt auch als Spieler, ist natürlich immer ein super schönes Festival. Ich kenne kein anderes, ich kenne kein anderes in dem Format. Also natürlich auch, weil es in Deutschland ist, so nahe ist, kann man das natürlich auch wunderbar besuchen. Wenn das jetzt irgendwo, keine Ahnung, wäre in St. Louis, dann hätte ich da wenig von. Es ist immer schön, super viele Leute zu treffen, Netzwerken. Es ist eine Riesenatmosphäre, macht sehr viel Spaß, ist aber auch insgesamt sehr, sehr anstrengend. Für mich natürlich, nicht nur, weil ich 2 Doppelrunden gespielt habe, 2 Partien am Tag, auch wenn ich mich nicht vorbereitet habe, trotzdem sind das 2 Partien, die im Schnitt so jeweils 3 Stunden dauern, ne? Jede
Ja.
Partie ungefähr im Schnitt 3 Stunden, würde ich sagen. Es gab mal eine Partie dabei, die hatte 4 Stunden gedauert. Es gab auch eine Partie dabei, die hat nur 2 Stunden gedauert. Insgesamt sehr, sehr anstrengend, allein vom Spiel. Und dann habe ich natürlich noch jeden Tag ein Video gedreht. Ja, ein Video im Schnitt. Plus noch 2 Aktionen. Ich hatte ja am Samstag die Autogrammstunde am Bücherstand der Chess Tigers.
Ja.
Das war sehr, sehr, sehr lustig und sehr, sehr erfolgreich. Das ging eine fette Stunde und das war auch, ja, war super viel los. Und dann noch am letzten, ich habe die letzte Runde ausfallen lassen, weil ich dann noch eine Aktion gemacht habe für Millennium Chess. Da habe ich hab ich mit dem Computer gespielt, Chess 960. Das war total interessant, auf Lee Chess. Das geht. Das haben die programmiert mit dem Phoenix. Ich habe ja früher Werbung gemacht für diesen Phoenix. Ich bin ja kein, das ist jetzt zwar Werbung für Millennium, aber ich. Kostenlose Werbung. Ich krieg nichts dafür. Habe ich so ein bisschen gespielt und dadurch die letzte Runde ausfallen lassen. Das habe ich noch ein bisschen auch denen zuliebe gemacht. Es war alles sehr viel für mich. Ich war sehr, sehr müde gestern. Ich kam ja gestern nach Hause, Dienstag. Heute ist Mittwoch, wo wir den Podcast aufnehmen. Ich war unfassbar müde gestern, habe trotzdem noch ein Video aufgenommen, Keimer gegen Carlsen. Und danach bin ich einfach ins Bett gegangen und bin aber heute topfit. Bin froh, dass ich mich nicht erkältet habe wie du, weil das waren ja super viele Leute. Da war ja wirklich, du musst ja
Ja,
auch,
ja.
also ich weiß nicht, wie viele Leuten ich die Hand gegeben habe, Hunderten von Leuten. Und da ist man natürlich auch froh, dass man auch gesund wieder nach Hause kommt, einigermaßen, weil natürlich kann immer was sein. Ist ja klar. Ist ja nicht so, dass bei 3000 Leuten
Ja.
alle gesund irgendwie nach Hause kommen wieder. Irgendeiner wird schon irgendwie erkältet sein oder kränklich. Aber ich hatte ja letztes Jahr die fette Erkältung dort oder Grippe sogar. In Karlsruhe, aber dieses Jahr bin ich zum Glück, ist glimpflich gelaufen. Ja, das ist der allgemeine Eindruck erstmal. Das war
Ja, also
wirklich.
ich war nur einmal da, 2019 war das. Da war ich da als so Werbebotschafter sozusagen für Chessable ein paar Tage, also auf so einem Stand, und wir haben da so ein bisschen das gezeigt. Das ist natürlich so Chessable-Kinderschuhe gewesen, ne?
Ich
2019,
erinnere
lange
mich,
her.
ja.
Und danach war natürlich mal Corona, ne? Also ich hatte mir eigentlich dann 2019 gedacht, jo, das guckst du dir nochmal an, ne, wenn es danach ist. Aber dann war ja erstmal eine Weile Sendepause wegen Pandemie, und jetzt gibt's es wieder, aber ja, es gab jetzt keinen beruflichen Grund, irgendwie hinzugehen, und für andere Sachen hatte ich jetzt auch keine Zeit, also aus anderen Gründen. Also nur so zum Hinfahren, das ging jetzt auch nicht. Aber ich fand 2019, also er ist halt überwältigend groß, ja. Wenn man vorher schon mal große Events gesehen hat, dass selbst die sind da klein dagegen, ne, wenn man diese riesigen Hallen dann sieht, ja. Mhm. Ich fand es halt immer ein bisschen schwierig. Als Spieler hat mich nie so gereizt, weil ich bin ja kein Doppelrunden-Fan und das ist natürlich dann da immer mit den vier Doppelrunden, gerade früher, wo ich körperlich schlechter drauf war, das hätte gar nicht funktioniert. Also da wäre jemand zusammengebrochen, ne? Also, das bringt gar nichts. Und hätte nichts gebracht, ne? Heute würde ich das, glaube ich, körperlich besser können, aber naja, dann nehme ich lieber ein Turnier mit 9 Einzelrunden oder so, ne? Gut, was ich interessant fand jetzt bei dem Freestyle und was ich mir auch vorstellen kann, du sagst ja, du warst jetzt ziemlich geschafft nach dem Turnier, weil es ist ja auch ein ernstes Programm, aber was man natürlich auch sagen muss, du hast natürlich hier eine andere Situation, was die Arbeit am Brett, ne, und Arbeit vielleicht im Hotel betrifft, ne. Du hast jetzt keine große Vorbereitung, guckst dir vielleicht an, grob, was das für ein Gegner ist, aber du kannst ja keine Öffnungsvorbereitung machen. Aber dafür musst du am Brett natürlich ab dem ersten Zug sofort auf 100% sein, ne. Also, du kannst nicht sagen, ja, ich spule erstmal ein bisschen Eröffnung runter oder kennst dich irgendwie aus und verlässt dich auf irgendwelche Muster oder so. Oder manchmal ist ja auch wirklich so, dass du da, wenn du mal 15 Züge Theorie gespielt hast, dann hast du ja de facto mehr Zeit auf der Uhr pro Zug und du hast eine gewisse Entspannungsphase am Anfang vielleicht. Und hier ist ja wirklich von Anfang an 100%, ne? Sonst kann es schon vorbei sein oder man kommt in große Probleme, ne? Was mir aufgefallen ist ein bisschen, und ich bin natürlich jetzt, bin ja jetzt generell kein Fan dieser Geschichte, deswegen habe ich es noch nie so genau verfolgt, jetzt ein bisschen genauer, das ist doch, also die Unterschiede in den Startstellungen sind schon extrem groß, ne? Also, wenn ich jetzt gesehen habe, zum Beispiel der Unterschied der Startstellung, die du gegen Van Forest hattest, ne? Wie die Partie dann lief, weil da war ja relativ schnell eine vergleichsweise normale Schachstellung auf dem Brett, ne? Die so ein bisschen E4, E5 mäßig aussah, grob gesagt, ne? Das hätte so Wiener Partie irgendwie sowas sein können. Und dann die eine Partie, du hast noch eine verloren, ich glaube gegen, ich glaube Franzose war das, ne? Vom Namen her zumindest.
Nee, das war nicht der Franzose, ja, da war ja. ich.
Ja, aber das war so eine mega wilde Stellung, ne? Früh H5, H4 und so, also wo man gar kein Muster irgendwie gesehen hat, für mich jetzt, ne? Also da hätte ich von Anfang an ewig lang überlegt und wäre wahrscheinlich zeitmäßig völlig abgegangen. Also man hat eine riesen Bandbreite, ne? Durch die verschiedenen Öffnungsstellungen, manchmal von, sag mal, normalen Stellungen und manchmal einfach Sachen, die total wild sind, ne? Oder halt ungewohnt sind, ja?
Ja, es kristallisieren sich gewisse Schematiken auch hier raus, gar keine Frage. Mhm. Also erstmal, Vorbereitung fällt weg, das ist ein Riesenvorteil, das kann man nicht anders sagen, weil die Vorbereitung im normalen Schach schon ein, ich würde schon sagen, ein Problem ist. Jetzt nicht für die Anfänger, aber definitiv für Fortgeschrittene und Profis. Das nimmt einfach sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und man spult im Prinzip nur irgendwelche Züge runter, die man auswendig gelernt hat. Und aber ganz klar, nochmal, betone ich hier, nur für Fortgeschrittene, also für starke Fortgeschrittene und Profis. Und ich sehe uns beiden auch als Profis im Profibereich. Für Anfänger aber nicht, ne? Weil da ist die Vorbereitung jetzt nicht so intensiv. Und die wissen ja auch nicht so viel. Und auch mit Anfänger meine ich jetzt nicht nur blutige Anfänger, sondern auch so bis 1600, 1800 so. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Und dann natürlich das, was am Brett passiert. Was passiert da? Man muss von Zug 1, wie du sagst, natürlich sich voll konzentrieren und auf diese neue Situation einstellen. Es ist eine Disharmonie da auf dem Brett. Und für mich war das mit der Zeit, die wir hatten, mit diesen 90 Minuten plus 30 Sekunden, mehr gab es nicht, war das eine riesen Herausforderung, eine Challenge, aus dieser Disharmonie ein harmonisches Miteinander auf dem Brett zu kreieren. Und Prozess, den empfand ich als sehr, herausfordernd, aber gleichzeitig als sehr befriedigend, der mir auch Spaß gemacht hat. Weil das eine neue Situation war und für mein Gehirn einfach eine neue Situation entsteht, in der ich es mein Gehirn fordern kann, mich fordern kann und etwas kreieren kann, was ich im normalen Schach gar nicht mehr kann, weil dort habe ich alle Stellungen schon mal gesehen am Anfang, als Profi, egal welche jetzt, auch wenn ich noch nicht alle gespielt habe, aber ich habe trotzdem schon mal alle Stellungen gesehen.
Man fühlt sich irgendwie erinnert, ne, an irgendetwas. Man hat nie irgendwas, was man noch nie gesehen hat.
Ja, auch wenn ich holländisch noch nie gespielt habe in der Turnierpartie, ich weiß die ersten 5 bis 10 Züge. Ne, ich kenne die. Ne, da, ja, kann, da kann mir, oder da ist, da passiert
die
nichts,
was ich noch nicht Muster gesehen habe. Weiß man, ne? Mhm. Auf jeden Fall, genau. Mhm.
Und ich habe ja vorher noch nie Freestyle-Schach mit dieser Bedenkzeit gespielt. Ich habe natürlich Freestyle-Schach gespielt in Mainz sehr häufig, das wissen ja viele nicht. In den 2000er Jahren bis 2010 gab es ja dieses Riesenfestival.
Schnellpartien, ne? Mhm.
Das war Rapid, 20 Minuten war das damals. Dann online natürlich relativ viel gespielt, aber immer nur Blitz, 3+0, 3+1, jetzt Titled Friday, solche Sachen. Vor einigen Jahren habe ich sogar so einen Quatsch gespielt wie Bullet, 1+1, Chess 960, um überhaupt Gegner zu finden, auch teilweise. Weil man muss ja sagen, online findet man teilweise auch nicht Gegner. So, also zurück zu der Bedenkzeit und Freestyle. Also aus meiner Sicht ist das eine, um jetzt schon ein kleines Fazit vorauszunehmen, eine wirklich hervorragende Ergänzung zum bestehenden Schach. Und ich wünsche mir, dass es wirklich weitergeht, auch mit der langen Bedenkzeit. Wenn es so rapid wäre, wieder okay, dann hast du wieder keine Zeit, dann machst du wieder irgendeinen Blödsinn in der Öffnung und hast du wieder diese Diskrepanz und dann denkst du dann, nee, den Scheiß brauche ich jetzt nicht. Ne? Dann stelle ich wieder alles ein in der Öffnung, muss ich nicht. Aber wenn du Zeit hast, dann hast du Zeit, um halt wirklich fehlerfrei zu spielen. Ich habe in der Eröffnung habe ich keinen großen Fehler gemacht in den ganzen Partien. Ungenauigkeiten natürlich, klar, aber das ist ja egal. Und es ergaben sich wirklich super viele interessante Stellungen. Bei mir war das jetzt wieder so ein persönliches Problem. Ich hatte natürlich einen Tag, wo ich überhaupt nicht motiviert war. Das war der Sonntag. Dann habe ich einfach die Partien so weggeschenkt teilweise gegen den Franzosen, wo du gesagt hast. Da habe ich einfach total albern gespielt und am Nachmittag total gewonnene Stellung nicht gewonnen. Da war ich natürlich wieder so ein bisschen gefrustet, aber das hat aber nichts mit Freestyle zu tun. Du kennst es, wenn man eine gewonnene Partie nicht gewinnt, dann ist man einfach scheiße drauf. Mhm. Aber insgesamt, um das jetzt mal unabhängig von meinen persönlichen Problematiken zu beurteilen, also ich fand diesen Prozess dieser Erschaffung einer Stellung aus einer Disharmonie eine Harmonie zu machen, fand ich sehr befriedigend, muss ich sagen. Und deswegen muss ich ein bisschen revidieren mein Urteil. Und ich denke, man muss das mal gespielt haben mit langer Bedenkzeit, um das besser beurteilen zu können. Dementsprechend kann ich dich auch nur auffordern, nächstes Jahr dabei zu sein.
Ja, ich hatte gut, wir hatten ja jetzt neun Runden. Ich habe nicht alle Runden genauer angeguckt, also um die 9 verschiedenen Startstellungen gesehen zu haben. Ja, was mir noch aufgefallen ist, dadurch, dass man jetzt ja pro Runde extrem viele Partien hatte. Also sonst bei diesen kleineren Events, da hat man dann ja, weiß ich, 2 Partien oder so. Meinetwegen, da spielt irgend so ein Semifinale und dann sind 2 Partien mit einer Stellung. Hier hast du natürlich dann zahllose Partien. Und das war manchmal interessant, einfach mal so 10 Partien zu sehen, wie die laufen. Ja. Und was interessant war, das ist ziemlich logisch, dass das so ist, aber war trotzdem interessant für mich zu sehen, es gibt halt manche Startstellungen, die von vornherein ziemlich klar auf in Stellungstypus rauslaufen. Ja, also wo ziemlich klar ist, also es gab eine Partie, ich weiß nicht, welche Runde das war, ziemlich am Anfang, Runde 3 oder irgendwie so etwas in der A2, 3, da waren Läufer auf A1 zum Beispiel. Und da weißt du ja, dass du vielen shittierst. Also da kommt ein B3, damit der Läufer mitspielt auf der langen Diagonale. Klar. Und dann hast du ziemlich vorgezeichnet, da spielte auch jeder praktisch C4, B3. Als erste Züge. Und dann hattest du so eine Englisch-Formation, Englisch-Reti, was man so beim normalen Schach aus den Öffnungen bekommen würde. Und bei manchen Startstellungen ist sowas fast vorgezeichnet, dass du sowas bekommst. Da hast du also gar nicht so viele, sag mal, kreative Möglichkeiten, weil es einfach vermutlich das Beste ist und sich auch irgendwie auch aus ergibt. Ne? Aber du hattest manche Startstellungen auch, wo du also viele Dinge machen konntest, viele verschiedene, was ja auch in der Standard-Schach-Ausgangsstellung auch der Fall ist. Und was ich schwierig fand, es gab ein paar Startstellungen, so 2, 3, wo mit dieser Disharmonie, und das ist auch so ein bisschen mein Problem bei dem Spiel, wo es so unharmonisch war, dass ich es für mich sehr schwierig finden würde, zu priorisieren, wie ich das sortiere. Das finde ich, also wie du sagst, herausfordernd, ja, auf jeden Fall. Weil ich mir irgendwie denke, okay, also der steht falsch, der steht falsch, der steht auch falsch. Wie muss ich das jetzt, wie ist die Reihenfolge sozusagen, ne? Weil, dass man so viel falsch stehen hat, das ist gerade in meinem Schach, kommt das nicht vor, weil ich immer gucke, ne, so, ich habe immer Harmonie, versuche ich in meinen Stellungen irgendwie zu erzeugen, ne, nicht viel am Rand, ne, Teile decken sich. Und da hast du teilweise Stellungen, oh Gott, ne, so schlecht stehe ich da sonst nie, ne, was hier los, ne? Und du musst das ja erstmal irgendwie harmonisieren. Gilt natürlich für beide, ne? Es ist jetzt nicht so, dass man eine schlechte Stellung hat, aber du hast halt einen Job zu erledigen, der möglicherweise im normalen Schach, wie du schon auch mal eben sagtest, ja kaum vorkommt, ne? Weil so stehst du ja normalerweise nicht, ne? Dass irgendwie der Springer steht auf A1 oder die Dame in der Ecke und so. Und manche dieser Partien, wenn die schief laufen für eine Seite, dann ist das auch so, dass dann irgend so eine Figur in der Ecke sich nie, irgendwie nie teilnimmt, ne? So ist es dann schief gelaufen, ne? Irgendwie hat diese Sortierung nicht funktioniert. Gerade Dame, ne? Es gab mal irgendwie eine Partie, da startete die Dame, glaube ich, auf H1 oder so. Also irgendwie in der Ecke, ne? Auf jeden Fall. Und dann habe ich da einzelne Partien gesehen, die zog einfach nie, ne? Also da hat der Spieler irgendwie nicht hinbekommen, die Dame irgendwie zu aktivieren. Und ich weiß nicht, war irgendeine zufällige Partie, die ich gesehen habe.
Ja.
Und so, okay, ne? Ja, ohne Dame ist schlecht, ne? Und klar, das müsste man dann natürlich höher priorisieren, ne? Dass man da sich mehr kümmert. Aber na, man hat auch andere Probleme, ne? Also das ist ein ganz anderes, also die Herausforderung, die man hat, ist eine andere als im regulären Schach erstmal, ne? Ist wirklich eine andere. Also ich bin jetzt auch so ein bisschen interessierter an der Sache, muss ich sagen, nachdem ich das jetzt gesehen habe. Also ist so. Also ich habe irgendwie ein bisschen mehr verschiedene Partien gesehen und auch, ich fand auch ganz interessant, durch diese Open-Situation, dass du manchmal größere Spielstärke-Diskrepanzen hattest, ne? Und aber trotzdem war es jetzt halt so, durch die längere Bedenkzeit, dass es jetzt nicht durch Patzer entschieden wurde, so grob, ne? So, dass man, also auch der, ich meine jetzt so Situationen, wo so meine Spielstärke, du hast mal gegen Jordan van Voorhees gespielt, zum Beispiel jetzt, solche Differenzen meine ich, ne? Wo jetzt halt ein Spielstärkeunterschied ist, aber jetzt nicht so riesig, ne? So. Und dann sieht man manche Sachen, finde ich, ein bisschen anders, als wenn jetzt Carlsen gegen Caruana spielt, ne? Wo es dann wieder nur so Kleinigkeiten sind, ne? Also fand ich interessant. Also interessanter für mich jetzt zuzugucken als bei anderen Events. Aber es ist manchmal schwer zu sagen, warum man dann irgendwann sagt, ja, ich fand es interessanter als sonst, ne? Als ich da eher so ein bisschen war.
Ja, das Priorisieren ist natürlich ein guter Punkt. Genau, man hat halt verschiedene Figuren, die nicht gut postiert sind zu Beginn. Und
je nach Startstellung eben, ne?
Ja, also natürlich, aber sehr das unterschiedlich, bei fast jeder Stellung und im Freestyle. Und das ergibt sich aber dann doch irgendwie nach bestimmter Zeit, wenn man mehr Erfahrung hat, erkennt man doch gewisse Schematiken. Springer in der Ecke zum Beispiel, die werden sehr schnell ins Spiel gebracht, über B3 oder G3, sehr häufig dann schnell. Das mit dem Läufer, wenn die nebeneinander stehen und nicht in der Mitte, sondern irgendwo in den Ecken oder auf B1, C1, das war in der 8. Runde, war das, was du meintest.
Ja,
ja. Da standen die Läufer auf B1 und C1 zu Beginn, Springer auf A1. Und es war mir klar, dass fast jede Partie mit D4 beginnen wird und dann mit C3. Dass die Läufer freigelegt werden und dann geht der Springer nach B3. Das war mir klar und ich wollte auch erst D4 spielen, aber ich hatte keinen Bock auf so eine symmetrische Stellung. Das war ein Gegner aus Italien, den ich da gespielt habe, 2-1-80, 8. Runde. Und ich habe auch schon hinterher gesehen, dass Keimer zum Beispiel so eröffnet hat und fast alle vorne, außer Max Soten, der hat auch mit E4 begonnen, dann hat Carlsen C5 gespielt und dann haben die, ja, sizilianisch nicht wirklich, aber ich habe dann auch mit E4 begonnen, meine Partie, und die ging dann ganz anders. Also es ist nicht so, dass man, also man hat schon Möglichkeiten.
Bestimmt, ja.
Es gibt aber auch so, ich habe gemerkt, dass bei dieser längeren Bedenkzeit die Leute schon dazu tendieren, die sichere Option zu wählen. Mit der sicheren meine ich die offensichtliche Option, das wäre in dem Fall D4 gewesen, D5, C3, C6 und dann hast du so eine symmetrische Stellung. Keimer hat übrigens diese Partie total überzeugend gewonnen in der 8. Runde. Er hat dann wirklich die total offensichtlichen Züge gemacht.
Ja, ne? Gegen Isipenko
Springer B3, das, glaub ich, Springer, ne? F3, Springer C4 zurück, Läufer F4, den schwachen Läufer getauscht. Also ganz normale Züge halt, ne? Total natürlich und total locker gewonnen. Und ich wollte aber nicht symmetrisch spielen. Und habe dann E4 begonnen und das war dann eine total verrückte Stellung, weil mein Gegner Gambit-mäßig reagiert hat mit D5. Und das ging auch alles aus praktischen Gesichtspunkten.
Ja.
Also du hast diese, ich habe gemerkt, es gibt so eine gewisse Tendenz, die offensichtliche, sichere Weg zu gehen. Und bei vielen Brettern hast du häufig immer dann gesehen, oh, die spielen ja ähnlich jetzt hier, ne? Also das gab schon Überschneidungen,
ja,
stimmt. Aber man hat viele Optionen, so ist es nicht. Du hattest gerade noch ein paar andere Punkte erwähnt, auf die ich eingehen wollte. Also das war schon mal zu bemerken. Und natürlich dadurch, dass du viel, viel mehr Partien hast als sonst, was du gesagt hast,
ja,
hast du natürlich eine größere Sample Size, um das besser zu beurteilen, dann halt, wie bestimmte Eröffnungen dann laufen halt. Ne? Was auch ein bestimmtes Motiv ist, dass die Randbauern viel häufiger gezogen werden beim Freestyle-Schach. Je nachdem, ob Türme in den Ecken stehen oder Damen. Sehr, sehr viele Randbauernzüge habe ich gesehen.
Ist natürlich mittlerweile im normalen Schach auch oft, ne? H4 gerade so, hast du oft, ne? Also ich glaube, da ist man halt auch ein bisschen, auch im Standardschach irgendwie, ja, sieht man das auch häufiger, ja. Ja gut, was noch auffällig war, fand ich die in ersten ein, zwei Runden sehr niedrige Remisquote.
Da war ja der Unterschied zu groß.
Ja, aber die ist aber viel höher im regulären Schach. Also wenn du die Spieler hinsetzt, ne, weil da machen Leute mit Weiß viel Remis, die schwächer sind. Ja, ist so. Muss mal gucken. Also es kommt doch relativ oft vor. Ich denke, das ist so eine Frage, der Schwächere, was der so für ein Level hat. Weil wenn bei so einem Riesenfeld und hohen, also ist ja A, oder ne, war, gab auch drei Gruppen, ne? Also ja, A-Gruppe, ja, du hast ja irgendwann ein Niveau, also keine Ahnung, wenn ich jetzt mit 2-4 einen Slavisch-Abtausch spiele, verliere ich normalerweise nicht gegen 2-6 mit Weiß. Wie willst du das denn machen?
Ja, aber 2-4, 2-6 war nicht, gab es keine Paarung erst.
Ja, aber ich sag mal, so manche, ne, Spielstärkeunterschiede, da hast du immer durch Eröffnung, ne, passieren Remis einfach. Oder durch Überreißen von dem Stärkeren oder so. Und da war das einfach nur so Batch, ne? Also da war kaum mal, ne, dass der Schwächere was geholt hat. Und Remis war gar nicht vorhanden, ne? Also war praktisch, existierte nicht, ne? Ich glaube, die Gesamtremisquote war auch geringer als sonst, was irgendwie normal ist, aber ja auch irgendwie gewünscht ist, ne? Ich hatte noch den Witz gemacht im Chat, die Remisquote ist jetzt geringer, Magnus gewinnt einfach alle. Was natürlich vorne irgendwie dann auch passiert ist, ne? Naja, hast du irgendwas verfolgt von vorne oder eigentlich nicht?
Ich war zu sehr mit meinen Partien beschäftigt und es gab einfach viel zu tun auch. Und man war ja froh, wenn man zwischendurch auch mal ein bisschen Ruhe hat, ein bisschen Pause. Und es ist einfach, wie du sagst, doppelrundige Turniere sind natürlich eigentlich zu anstrengend, vor allen Dingen, wenn man noch was machen muss.
Aber du hast jetzt hier die Vorbereitung nicht, ne? Also das ist ja ein Online-Faktor, ne?
Ja, ja, also mit Vorbereitung ist ja völlig verrückt, ne? Das geht ja gar nicht. Also das spiele ich ja schon ewig nicht mehr. Man muss erstmal körperlich auch fit sein und sonst. Gut, ich mache ja auch Videos. Ich bin ja auch Content-Creator, ne? Und das ist ja mein Beruf und dann noch Videos machen und dann noch Community-Aktionen. Das ist ja sowieso ein extremes Pensum, was ich da abgerissen habe. Das ist ja von meiner Seite aus total viel. Ich habe natürlich viel gesprochen mit vielen Leuten, viele Leute getroffen und von vorne habe ich gar nicht so viel mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich habe immer wieder zugeschaut, was die gemacht haben. Natürlich habe ich mitbekommen, dass Magnus alles rasiert hat, aber die Partien habe ich mir ganz wenig angeschaut. Eigentlich wäre es sehr interessant, immer direkt nach der eigenen Partie zu schauen, was die anderen gespielt haben. Das habe ich manchmal geschafft. Nachdem ich meine Partie gespielt hatte, wollte ich natürlich wissen, wie haben die anderen diese Eröffnung gespielt, und ich habe immer wieder Parallelen gesehen. Gleichzeitig auch hatte ich auch ein bisschen Blick auf meine Nebenbretter, und da ist mir aufgefallen, weil ich manchmal neben mir das B-Turnier hatte im Freestyle.
Ja.
Da waren natürlich deutlich schlechtere Spieler, und da zum Beispiel ist mir aufgefallen, die machen die gleichen Fehler wie im normalen Schach. Da werden ganz klare strategische Fehler gemacht, wie man sie auch im normalen Schach sieht. Zum Beispiel, ich weiß noch, neben mir saß, das war ein bisschen frech, der Typ mit Weiß ist aufgestanden, bevor er gezogen hat, vor dem ersten Zug, und lief 10 Minuten rum.
Und hat's mal geguckt.
Da war nicht. Der Gegner natürlich so, hey, warte mal, wo ist der hin? Dann ist der Schiedsrichter, irgendein Schiedsrichter gekommen. Es gab leider viel zu wenig Schiedsrichter für das Turnier.
Natürlich auch bei der Anzahl. Ich habe mir auch gefragt, wie kriegen die das überhaupt administriert?
Viel zu wenig Schiedsrichter. Ja, das ist an der Foundation wird da echt gespart immer wieder. Das finde ich echt ein bisschen nervig. Viel zu wenig Schiedsrichter. Egal. Und dann kam irgendwann ein Schiedsrichter, dann hat der Typ gesagt, so der Gegner, der mit Schwarz, so mein Gegner, der läuft die ganze Zeit rum, wo ist der? Und dann hat der ihn irgendwann geholt und so und hat den darauf hingewiesen, die können doch nicht einfach hier rumlaufen, bevor sie den ersten Zug machen, das ist doch klar. Es war ja auch so, dass die Stellung wurde ausgelost und du musstest am Brett sitzen in dem Moment. Und dann hast du die direkt aufgebaut. Dann wurde aufgebaut und dann durfte es auch nicht weg. Und dann musst du spielen. Dann ging direkt die Zeit los und dann solltest du deinen Zug machen mit Weiß.
Ja.
Und das war natürlich witzig, weil alle erstmal nachgedacht haben. Erstmal mit Weiß, ne, ein paar Minuten.
Ja, klar.
Und genau, diese Partie, ne, die habe ich dann verfolgt. Und natürlich, der Typ war weg 10 Minuten, aber also ganz ehrlich, das bringt nichts. Also du kannst natürlich ein bisschen rumlaufen, gucken, was die anderen machen, das bringt aber nichts, weil es gibt so viele Möglichkeiten, so in dem, schon zu Beginn abzuweichen, das bringt dir nichts, wenn du woanders guckst, was die anderen ziehen. Was bringt mir, wenn ich weiß, dass drei Bretter weiter der Gegner mit erstens E4 beginnt? Okay, dann beginne ich genauso. Und dann? Dann habe ich ja keine Idee. Ja,
das ist
die Challenge besteht ja darin, selbst nachzudenken, wie man diese Stellung löst zu Beginn. Und das ist auch eine sehr, sehr befriedigende Herausforderung, empfand ich. Und dann hat er halt einen klassischen Fehler gemacht, den man auch im normalen Schach sieht. Er nimmt im Läufer auf D4, spielt D4, nimmt im Läufer. Dieser Läufer kann aber vom Springer geschlagen werden. Dann hast du einfach deinen riesen Läufer abgetauscht.
Ja,
also
so klar.
Total simpel. Also du weißt, was ich meine, ne?
Ja. Felderschwächen und Läuferpaar. Und
so. Ja, du hattest die Läufer auf A1 und B1, so die riesen Läufer, ne? Die peitschen, ne? Und der tauscht den Läufer auf D4 und der Gegner nimmt den gar nicht weg. Da denke ich mir so, klar, okay, was bringt das, ob ihr jetzt Freestyle spielt oder klassisch? Es ist eh egal. So, eure Spielstärke ist limitiert. Ihr könnt den simplen strategischen Fehler nicht erkennen. Letztendlich ist es Wumpe, ob ihr klassisches Schach spielt oder Freestyle-Schach. Ihr macht die typischen Fehler, die man macht in dem Spielstärkebereich halt. Ne?
Ja.
Und das ist mir dann aufgefallen. Halt, also, da saß Nemel, was macht der denn da? Wie kann er denn den Läufer geben? Das ist ein riesen Läufer auf der Diagonale A1, H8 halt, ne? Und den tauscht er freiwillig ab. Unglaublich. Naja, das nur als kleine Anekdote nebenbei, ne? Weil der ist dann echt rumgelaufen am Anfang. So, wie, ich dachte, so, wieso nicht? Darf ich jetzt rumlaufen? Ich mache einen Zug. Dann hat er einen Zug gemacht und ist dann wieder rumgelaufen. Das war echt lustig.
Ja, ich glaube, das ist dann, ja, das wird kaum was bringen, ne? Also ich meine, ich überlege gerade, ob das bei höherer Spielstärke was bringen würde. Ein bisschen vielleicht, ja? Da mal so ein paar zu gucken.
Ja, aber, ein bisschen, ja. Aber du bescheißt Zeit, dich damit auch selbst. Ich meine, dann spiele ich
aber die Freestyle. Aber die Zeit, die du dann da rumläufst, 10 Minuten, kannst du auch überlegen, ne? Und dann selber zusammensetzen, ne?
Wenn du es gab sehr spielst. Viel Zeitnot. Es gab sehr viel Zeitnot natürlich.
Ne? Absolut. Also ich habe mir die ganze Zeit, also gut, ich habe mir ein bisschen, bei manchen Partien habe ich gedacht, okay, die würdest du jetzt auch normal spielen, weil war eine relativ normale, für mich normale Stellung. Aber da waren wir ein paar Stellungen, da war relativ schnell, war es so wild, da habe ich gedacht, so, was ist das denn jetzt hier? Ne? Also da hätte ich erstmal wirklich reintauchen müssen. Aber ist auch eine Situation, immer noch hier, wenn du so sitzt zu Hause am Bildschirm, ist was anderes, wenn du da sitzt, voll fokussiert und versuchst, dich zu lösen.
Das ist nochmal was ganz anderes.
Ne, es ist nicht vergleichbar, ja. Und weil es vor allen Dingen auch so ungewöhnlich ist. Ein Punkt, der wirklich nochmal wichtig ist, zu sagen, dass du natürlich hier die Vorbereitungszeit, ne, sparst, wenn du Doppelrunden hast, ne? Weil das fand ich immer auch, hast du eben auch schon gesagt, immer extrem hart, ne? Wenn du Doppelrundenturniere hast, die Partien selber, klar, anstrengend, aber du musst ja vorher auch immer noch eine Vorbereitung machen und dir irgendwie überlegen, was der macht. Und das ist ja so ein typisches Wettrüstenproblem, ne? Du denkst dir manchmal, jetzt hast du keine Lust, richtig vorzubereiten oder wenig Zeit oder so. Aber dann, ja, auf der anderen Seite sitzt ja auch wieder eine Nase, die sich vorbereitet. Also guckst du dann doch wieder rein, ne? Und je nachdem, wir sind jetzt auch gläserne Spieler, ne? Also ganz klar, ja, Online-Partien kann man angucken und so weiter, ne? Ich kann mir noch, das fand ich so lustig, als ich letztes Jahr diese Senioren-Europameisterschaft gespielt habe, ne? Da hatte ich wirklich vergessen in der Vorbereitung, dass meine ganzen Tile-Tuesday-Partien ja drin sind. Ich spiele es jetzt schon eine Weile nicht mehr, auch deswegen, ne? Aber da habe ich dann so gedacht, ach ja, wenn ich sizilianisch O'Kelly mal spiele mit Schwarz, das könnte ja Leute vielleicht überraschen. Dann habe ich natürlich 50 Partien in der Datenbank, ne? Von Tile-Tuesday, ne? Bist du ein Idiot? Ist mir natürlich auch dann aufgefallen, ne? Relativ zügig, aber im ersten Moment habe ich noch so gedacht, ne? Also, du musst also irgendwie doppelt immer überlegen, ne? Was hat der von dir und so weiter? Und das fällt natürlich alles weg, ja. Mhm. Also da hast du natürlich einen riesen Zeitgewinn sozusagen im Turnier, dass du sagst, okay, ich habe jetzt die Zeitabschnitte in den Partien, klar, da muss ich mich voll konzentrieren und so weiter, aber ich habe wenigstens danach, du hast jetzt natürlich noch deinen Job gemacht da, ne? Aber wenn man jetzt da ist als normaler Spieler, dann kannst du da wenigstens noch was mit deiner Zeit anfangen, ne? Was wirklich noch ein echter Vorteil ist,
ja? Ja, ganz klar, überhaupt keine Frage.
Das ist ein großer Vorteil,
ja. Ja. Also ich wünsche mir, dass es als eigenständige Alternative sich etabliert. Es gab ja schon diese ganzen Bewegungen die ganzen Jahre, um jetzt mal so ein bisschen zum Fazit zu kommen, weil ich denke, dass das Potenzial, also gerade mit klassischer Bedenkzeit, ne, kein Rapid oder so, Rapid, okay, von mir aus, ich befürchte aber, es wird nur bei dieser Freestyle-Geschichte in Karlsruhe bleiben, weil es natürlich ein Riesenaufwand, sowas zu organisieren wahrscheinlich, und es müssen sich natürlich auch Organisatoren finden, die das auf die Beine stellen, weil ich finde das schon sehr, sehr spannend, mit klassischer Bedenkzeit das zu spielen. Und so ein bisschen den Druck rauszunehmen der Eröffnungsvorbereitung. Der Druck in der Partie ist ähnlich. Man spielt Schach, also ich war auch danach mega geschlaucht immer und natürlich auch ziemlich angepisst, wenn ich verloren habe oder auch diese gewonnene Stellung nicht gewonnen habe. Ganz normal wie beim normalen Schach. Mhm. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber trotzdem, also ist ähnlich. Aber ich finde es sehr, sehr spannend mit klassischer Bedenkzeit. Und ich würde mir wünschen, dass es da so als eigenständige Alternative etabliert, so wie Rapid Schach, Blitz Schach. Das klassische Schach wird natürlich nicht verdrängt werden, soll es auch nicht. Und aber ich glaube auch, nur mal um das, das ist meine Meinung aktuell, dass das eher nur was für Profis ist und fortgeschrittene Spieler und nicht für Anfänger.
Ja, ich glaube, das, also auch zum Zusehen, ne, es ist einfach, glaube ich, mega irritierend. Ne?
Ja, klar.
Wir haben das ja schon mal diskutiert, ne? Dass da, ich denke, für Neulinge oder ne, die dann noch nicht so tief drin sind, einfach total verwirrend, ne? Wenn keine bestehenden Strukturen da sind und man sich an nichts orientieren kann und so, ja, das ist schon schwierig. Gut, wie man wird sehen, was da passiert, ne, mit diesen Turnieren. Es gibt ja so Fälle, wo solche Turniere schon in der Vergangenheit mal ausprobiert wurden. Also es gibt ja sowas wie Chestnut 60 heißt dann noch Meisterschaften auf allen möglichen Ebenen, ne? Verbandsebene, so kleinere Geschichten, ne? Da spielt niemand mit. Also de facto niemand, ne? Also da kommt einfach gar keiner.
Da gibt's auch gar nichts, oder?
Ja, gut, es gibt die Turniere, aber es kommt niemand. Also natürlich auch, ja, gibt's. Also es gab zwar schon im Niederrhein gab's sowas zum Beispiel, aber es passierte nichts, ne?
Ja, niemand interessiert
Aber das hängt natürlich auch ganz einfach daran, wie es aufgehangen ist. Ne? Das hast du jetzt ja gesehen. Du machst ein Turnier, wo der erste, was war Platz 1, 70.000 Euro oder
60,
was? Ne? Dann kommen sie alle. Ne? Also da kommen die ganzen Superleute. Und dann ist das auch ein Anziehungspunkt, ne? Dass sie sagen, ja, vielleicht kann ich ja jemanden spielen. Oder wie auch immer. Also ja, genug andere Top-Leute noch gewesen. Ne? Und dann kommen Leute auch und probieren das aus. Aber wenn es irgendein Ding ist, ne, wo es irgendwie 20 Euro gibt, dann spielen die nicht. Ne?
Nee, natürlich
also,
nicht.
Also
nein, das Setup in Karlsruhe ist ziemlich simpel. Es ist Ostern.
Ja,
wir haben
ein
christliches Europa und alle kommen über Ostern zu so einem Turnier zusammen, weil sie komprimiert an einem Festival spielen können, ihrem Hobby frohen können. Das war schon damals in Deizisau.
Ja.
Da waren 700 Leute, 800 Leute in diesem kleinen Kaff in Deizisau. Da, wo Sven Noppes herkommt, die Geburtsort, ist ja keine Stadt. Und da war nichts, da gab es noch nicht mal noch ein kleines Hotel, alle haben drumherum gewohnt, in den benachbarten Orten.
Yeah.
Und sind alle so, alle nach Deizisau rein zum Turnier. Also, das war wegen Ostern. Ostern passte einfach für die Leute sehr gut zum Spielen, weil sie kaum Urlaub nehmen können oder gar keinen
klar.
Urlaub nehmen
ja,
können.
Das ist,
deswegen. Also, das Setup klar. ist halt perfekt. Und dann natürlich der Riesenpreisfonds. Und dann die Topspieler, ne? Das passt einfach. Und die Leute wollen einfach, dann haben einfach Bock auf dieses Festival, ne? Und es ist eine super Atmosphäre. Und Karlsruhe ist natürlich top, ne? Also Karlsruhe ist wirklich gut, hat super viele Hotels. Also es gibt super viele Möglichkeiten, da unterzukommen und ist
yeah.
gut gelegen. Streckennetz, ne? Mit dem ICE gut erreichbar. Also es ist perfekt, ja.
Ja, ja, also ich bin interessierter jetzt an dem ganzen Ding, immer noch ein gewisser Skeptiker, aber
naja. Ja, ich bin Skeptiker, was die Aufmachung vielleicht ein bisschen betrifft, aber nicht, was die Variation selbst betrifft, sondern
ist,
klar, wenn jetzt nicht Freestyle Chess Operations da so viel Geld reinbuttern würde, dann würden da auch nicht so viele Leute mitmachen, die Top-Leute auch nicht, ne? Also ein Kase spielt da ja nur mit, weil das halt, er ist ja,
ja Freestyle
gut, Chess ja mit dabei, ne, und ist ja klar, das ist ja ein Riesengrund, ne, warum er dabei ist.
Ne? Ja, na klar, auch wenn er die Kohle jetzt nicht mehr braucht, nimmt er trotzdem gerne mit. Ne? Und mal hier 9 aus 9 ist auch ganz nett so. Ne? Also
es ist erstaunlich, wie gut er spielt weiterhin. Und vor allen Dingen, egal was er sagt, so, ne, ich meine, so eine gewisse Diskrepanz zu seinem Auftreten ist er schon. Was hat er am nächsten Tag gemacht?
Habe ich nicht mitgekriegt.
Er hat Schach gespielt, Title Tuesday, beide Turniere.
Ach so, ja, okay.
Also ich verstehe das nicht. Also wo ist der überhaupt? Ich meine, Title Tuesday kann ich nur zu Hause spielen, am PC vernünftig. Mhm. Am Smartphone würde ich nicht spielen. Also sind die nicht unterwegs? Reisen die nicht? Ich weiß es nicht. Also müssen die nicht. Das war direkt am Tag danach. Also die sind wahrscheinlich noch in Karlsruhe. Also ich finde es schon erstaunlich. Caruana auch.
Ja, so ein Hotel, ne? Wenn die wahrscheinlich spielen. Geht ja.
Aber trotzdem, die kriegen irgendwie den Hals nicht voll. Die leben Schach, ne? Die atmen Schach.
Ja, gut, das ist. Wird alles mitgenommen, ne? Wird alles mitgenommen. Ja, und Title Tuesday ist auch ein komisches Phänomen, ne? Weil so jemand wie Caruana ist ja nun sehr offen in dem Statement, dass das halt doch sehr viele Cheater hat, seiner Meinung nach und so, ne? Und dann frage ich mich wirklich, ich meine, die Kohle braucht er nun wirklich nicht, ne? Warum spielt er denn immer noch mit, ne? Ist das so
Spaß,
eine Art?
Macht doch Spaß.
Ja, oder als Feldstudie oder so, ne?
Ja, komm,
oder
so irgendwann viele Cheater, komm, hör auf. Inzwischen ist es so, dass 25% der Leute mit Proctor spielen müssen, mit diesem Programm.
Mhm.
Dazu gehöre ich auch.
Total nervig. Ist gar nicht mein Statement, ne? Also er selber sagte ja, er sagt 10% der Leute Minimum cheaten, ne? Und er spielt ja trotzdem mit, ne? Ja, sagt er. Er sagt, er kennt 10% aus den Top 50, wo er 100%ig weiß, dass die betrügen. Oder schon mal gesperrt wurden. Das war, glaube ich, die Phrase, ne? Also.
Wo hat er das denn gesagt? Das ist ein Podcast oder
so. Ja, ja, irgendwo. Ja. Also, das war, und er meinte, dann ist halt die Frage, wie viel sind es dann? Sind es insgesamt mehr als 10% oder wie auch immer? Wir schweifen ab. Aber okay. Spiel ja trotzdem mit, ne? Also. Ja, was interessant ist jetzt, okay, das war das erste, glaube ich, klassische Freestyle-Turnier im großen Open-Format.
Ja.
Also, oder nee, ne? Doch, es gab schon mal.
Doch, klar.
Aber gab's schon mal, aber.
Nein, ich frage nochmal, wo denn?
Gab es nicht mal so ein Projekt, war das nicht in Berlin oder so, aber dann kam da keiner oder war das nicht so? Es gab schon mal so den Versuch, aber nicht natürlich in der Größe, ne? Also interessant zu sehen ist, ob das jetzt mal irgendjemand versucht aufzugreifen, ne, der jetzt nicht dieses finanzielle Backing hat und sagt, genau, hier komm, ne, wir versuchen das mal, ja.
Mhm,
und dann wird man sehen, was passiert. Ich meine, in dem Fall war es ja so, dass das Freestyle-Turnier viel stärker besetzt war als das normale Turnier.
Das ist ein bisschen schade, ja.
Das hast du jetzt auch, das hast du auch gemerkt. Also ich gucke mir dann ja so Sachen an aus dem direkten Umfeld, ne, wenn ich so mein Vereinschat auf WhatsApp, ne, da hat keiner über das normale Turnier geredet. Keiner, weil einfach dann die Strahlkraft der Namen ist unheimlich groß.
Natürlich,
ne? Klar. Und wir hatten auch einen Teilnehmer in dem Freestyle-Turnier aus dem Verein und dann, der aber spielte einmal gegen Kamski verloren, aber sowas war natürlich irgendwie spannender, ne, irgendwie so zu gucken und dann, sonst haben wir unseren Leuten noch die Daumen gedrückt, die spielten aber reguläres Turnier B und sowas, ne, also es war dann jetzt für die interessant, aber konnte man nicht zugucken, ne, keine Live-Übertragung oder so, ne, aber da war schon der Fokus jetzt stark auf dem Freestyle-Turnier, weil halt die großen Namen dann gezogen haben, ne.
Ja.
Ja, gut, dann erhol dich mal oder gehst du jetzt direkt schon wieder ins Gym, direkt in die Routine wieder?
Ich bin voll fit, ich gehe gleich ins Gym, ich habe es voll vermisst und ich habe meine Body Batteries aufgeladen.
Also, ich bin ein bisschen raus, weil ich jetzt durch diese Erkältung will ich nicht, ich mag da nicht hinzugehen, um die Leute da voll zu husten.
Ja, nee, willst du denn
im Gym dann mit Erkältung? So morgen oder Freitag, denke ich mal, geht's wieder, aber mal jeden Tag schön meine 15 Kilometer gelaufen, dann geht das auch.
Sehr schön.
Das geht ja trotzdem. Also, bis da draußen kannst du ja husten, ne? Das ist egal. Wenn da keiner neben dir steht.
Wunderbar.
So, wunderbar.
Nächstes Jahr bist du dabei. Schauen wir mal.
Weiß nicht.
Weiß nicht. Ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht. Mal schauen.
Ja, ich weiß auch nicht, wie die ganzen anderen. Nächstes Jahr wollte ich nämlich die Seniorenturnierflöte. Da werde ich sehr viel machen, das weiß ich schon.
Weil was heißt Seniorenturnierflöte? Was soll das heißen?
Ja, da sind also die Orte sind noch besser als dieses Jahr, ne? Also im April ist die Mannschafts-EM auf Rodos. Ich weiß nicht genau, wahrscheinlich nicht über Ostern, aber es muss irgendwie alles passen, so, ne? Ja, Gott, komm.
Okay.
Lass uns den Deckel drauf machen für heute, ne?
Ja.
Und beim nächsten Mal, wir wissen schon das Thema, haut trotzdem gerne noch Vorschläge rein. Es geht ja danach noch weiter.
Und gerne einen Kommentar zu Freestyle Chess. Ihr wisst ja, wart ihr dabei? Wie hat's euch gefallen? Habt ihr zugeschaut?
Genau.
Und überhaupt.
Bis bald. Macht's gut.
Macht's gut.
Tschüss.